Deutschlandfunk.
Today I feel Qatari.
19. November 2022.
Today I feel Arab.
Wir sind in Doha, der Hauptstadt von Katar.
Today I feel African.
Gianni Infantino gibt eine Pressekonferenz, wie man sie von einem FIFA-Präsidenten noch nie erlebt hat.
Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Homosexualität steht in Katar unter Strafe. Arbeitsmigranten werden ausgebeutet. Aber Infantino, er fühlt an diesem Tag einfach alles. Ich kann kaum glauben, was ich da sehe, so kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar. Und ich habe schon einige Pressekonferenzen von Gianni Infantino gesehen. Aber Infantino will mich und die ganzen anderen Journalisten aus Ländern wie Deutschland, England und Co. zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht mehr überzeugen. Auf mich macht er eher den Eindruck, es ist ihm ziemlich egal, was die Leute in den klassischen Fußballnationen über ihn denken.
To be honest, I was in completely disbelief.
Auch Stanis Elsborg hat sowas noch nicht erlebt, obwohl er sich für die dänische Organisation Play the Game seit Jahren mit den Irrungen des Weltsports beschäftigt. Die WM in Katar, sie ist nicht Infantinos Idee gewesen, aber er verteidigt sie wie sein eigenes Kind. Für Stanis Elsborg ein Offenbarungseid.
To me, that press conference is one of the most revealing moments of Infantino's presidency. Here we had the president of world football on the eve of the most controversial World Cup in modern history, acting to me almost like a spokesperson for the host nation.
Gianni Infantino, der Sprecher von Katar. Er, der FIFA-Präsident, steht wieder mal dort, wo er offenbar am liebsten ist, an der Seite der Autokraten. Nach Wladimir Putin sucht er jetzt die Nähe der katarischen Gastgeber. Der Emir von Katar. Er wird nicht der letzte Herrscher in der Region sein, dem Infantino einen Gefallen tut. Ihr hört Behind the Games, Gianni Infantino. Das ist Folge 4. Wüstengold. Ich bin Matthias Friebe. 2022 war ich für den Deutschlandfunk bei der WM in Katar als Reporter vor Ort. Für diesen Podcast hier habe ich zusammen mit meinem Kollegen Maxi Rieger recherchiert. Und dabei haben wir sehr von Thomas Kistner profitiert. Den kennt ihr schon aus den ersten drei Folgen als FIFA-Investigativjournalisten von der Süddeutschen Zeitung. In dieser Folge nehmen wir euch mit in den Nahen Osten, nach Katar und nach Saudi-Arabien. Diese Länder haben ein Auge auf den globalen Fußball geworfen und der Weltfußball lächelt freundlich zurück. Das hat Folgen für die Machtverteilung im globalen Fußball. Denn die Länder im Nahen Osten können den größten Liebesbeweis bieten, den es im Weltfußball gibt. Geld. Und für Geld macht Gianni Infantino eine ganze Menge möglich.
Ich hatte mit angesehen, wie das katarische Bewerbungsteam mehreren Mitgliedern der FIFA-Exekutive 1,5 Millionen Dollar angeboten hat für ihre Stimme.
Whistleblowerin Fedra Al-Majid, er kennt sie noch aus der allerersten Folge. Sie erzählt, wie sie mit dabei war, als das katarische Bewerbungskomitee in Afrika auf Stimmenkauf gegangen ist. Am Ende setzt sich Katar im Kampf um die WM 2022 gegen die USA durch. Aber das kleine Land am Golf hat in den Jahren nach der Vergabe Angst, die WM wieder zu verlieren. Denn schnell wird ja klar, wie korrupt diese Vergabe gewesen ist. Und dazu kommt noch die Kritik an der Menschenrechtslage.
Ich habe immer klar gesagt, dass Katar ein Krebsgeschwür des Weltfußballs ist. Mit dieser Entscheidung hat alles begonnen.
Krebsgeschwür des Fußballs. Diese Formulierung benutzt der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger häufiger. Das hier ist ein Interview im Hessischen Rundfunk. An dem Tag, an dem Sepp Blatter seinen Rückzug von der FIFA-Spitze ankündigt. Kurz zuvor war die Korruption bei der FIFA durch Razzien in Zürich öffentlich geworden. Und Zwanziger fordert, nehmt Katar die WM wieder weg.
Kann man ein Land, das halb so groß ist wie Hessen, das weltgrößte Fußballereignis anvertrauen? Nein, ich glaube, dass dieser Schritt von heute die Möglichkeit schafft, auch diesen Vorgang noch einmal ganz genau aufzuarbeiten und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Für Katar ist zumindest noch ausreichend Zeit. Die soll ja erst 2022 stattfinden.
Theo Zwanziger sitzt von 2011 bis 2015 im FIFA-Exekutivkomitee, also in dem Gremium, das im Zweifel die Macht hätte, Katar die WM wieder wegzunehmen. und 20er, ist jahrelang einer der lautesten Kritiker von Katar. Was er damals nicht weiß, er wird zur Zielscheibe. Denn Katar operiert im Geheimen gegen die WM-Kritiker. Stellt euch vor, ihr müsstet die Meinung von einer Person verändern, die euch überhaupt nicht mag. Wie würdet ihr das machen? Ihr könnt ihr zum Beispiel Nachrichten schicken und versuchen, die Person von euch zu überzeugen. Aber warum sollte sie euch überhaupt zuhören? Sie mag euch doch nicht. Was ist, wenn ihr stattdessen mit der Familie, mit den Freunden und den Bekannten dieser Person redet und sagt, könnt ihr nicht was Nettes über mich erzählen? Die Chance, dass die Person dann zuhört, ist auf jeden Fall höher. Das ist im Grunde das, was Katar mit 20er versucht. Zumindest laut Dokumenten, über die 2022 erst die US-Nachrichtenagentur AP und dann auch Thomas Kistner berichten. Thomas liest in den Dokumenten, dass Katar eine Firma von einem ehemaligen CIA-Agenten beauftragt hat.
Mit dieser Firma wurde für ungefähr 400 Millionen Dollar, also ein irrsinniger Betrag, das Projekt Merciless, Projekt Gnadenlos, gestartet, das das Ziel verfolgte, praktisch alle kritischen Stimmen, alle kritischen Geister im Umfeld des Weltfußballs, im Umfeld der FIFA zu bespitzeln, zu kontrollieren, um zu sehen, wo sich vielleicht neue Pakte, neue personelle Konstellationen ergeben, die vielleicht in irgendeiner Form die WM noch gefährden können.
Projekt Gnadenlos. Da wisst ihr jetzt, wie Katar die WM verteidigt. Mit allen Mitteln. Und Theo Zwanziger ist eine der Personen, die Katar beeinflussen will. Die Unterlagen zeigen, dass die Firma ein Netzwerk von Personen in Zwanzigers Umfeld aufbaut. Die Leute sprechen dann offenbar entweder direkt mit Zwanziger oder mit seinem Umfeld. Und zwar immer gut über Katar. Immer und immer wieder. In der Hoffnung, dass das irgendwann auf Zwanziger einwirkt. Die Firma bestreitet, dass es sich um eine Manipulationskampagne gehandelt hat. Man habe für Katar nur Medienmonitoring betrieben. Trotz der korrupten Vergabe, irgendwann steht fest, Katar wird die WM nicht mehr verlieren. Menschenrechtsorganisationen, Fans, Gewerkschaften, sie alle drängen darauf, die WM dann wenigstens dafür zu nutzen, um die Zustände in Katar zu verbessern. Und die zu entschädigen, die durch die WM zu Schaden gekommen sind. Innerhalb der Fußball-WM gibt es nur vereinzelt Stimmen, die so reden. Eine aber traut sich da, wo Kritik an der FIFA eigentlich nie stattfindet. Lise Klaveness, frisch gewählte Verbandspräsidentin aus Norwegen. Beim FIFA-Kongress in Doha 2022 ergreift sie das Wort. Das ist ungefähr so wie bei einer Familienfeier, wo auf einmal die älteste Tochter aufsteht und Klartext spricht.
Die FIFA hat 2010 auf inakzeptable Weise Weltmeisterschaften vergeben. Mit inakzeptablen Folgen. Menschenrechte, Gleichstellung, Demokratie. Die Kernwerte des Fußballs sind nicht in der Startaufstellung gewesen. Diese Grundwerte wurden erst Jahre später eingewechselt. Vor allem auf Druck von externen Stimmen.
Fußballgremien sind oft immer noch sehr männlich geprägt. Männerbünde entscheiden eigentlich so gut wie alles. Vielleicht kein Wunder, dass es ausgerechnet eine Frau ist, die so offen kritisiert. Für ihre Rede erhält Lise Klaveness viel Aufmerksamkeit und Lob, außerhalb der FIFA. Auf dem Kongress selbst verhallt die Kritik, die Familie möchte dann doch lieber ungestört weiterfeiern. Damals, 2022, ist Norwegen nicht für die WM qualifiziert. Jetzt, in den USA, Kanada und Mexiko, wird Norwegen zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder an einer WM teilnehmen. Und die Kritik von Klaveness? Sie ist leiser geworden. Auch mit uns möchte sie nicht sprechen. Damals, 2022, gibt es in Deutschland großen öffentlichen Druck. Man will irgendwie zeigen, das hier ist keine normale WM. Die Lösung des Deutschen Fußballbundes? Eine bunte Armbinde mit zwei Worten. One Love. Sie wird erst ein Symbol des Widerstands und dann ein Symbol des Scheiterns. Es lohnt sich, sich das nochmal ganz genau anzugucken, weil es viel darüber erzählt, wie die FIFA unter Infantino mit Kritik umgeht.
Es ist ein Statement für Menschenrechte, was ich gesagt habe. Und Menschen haben eben Rechte überall auf der Welt und das soll diese Binde zum Ausdruck bringen.
Das hier ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf, kurz vor dem Start der WM in Katar. Damals ist er noch nicht lange im Amt. Es wird seine erste Weltmeisterschaft. Und man spürt, er will irgendetwas tun, um ein Zeichen zu setzen. Deswegen also One Love, die Kapitänsbinde. Und er will es nicht alleine tun, sondern zusammen mit anderen europäischen Verbänden. Es ist auf eine Art nicht nur ein Bündnis für Menschenrechte, sondern auch eine Allianz gegen Gianni Infantino. Einige Wochen vor der WM schreiben die Verbände der FIFA einen Brief. Sie kündigen an, die One Love Armbinde tragen zu wollen. Und die FIFA antwortet einfach nicht. Ein anderer deutscher Fußballfunktionär erlebt diese Zeit im inneren Zirkel mit. Peter Peters, damals Mitglied im FIFA-Rat. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die One Love Armbinde im Machtzentrum der FIFA diskutiert worden ist.
Also wir haben uns relativ stark gewundert im Council. Es gibt halt diese berühmten Durchführungsbestimmungen, die keiner gerne liest, wo aber auf 800 Seiten jedes Detail festgelegt ist. Und da wundert man sich am Ende nur, wenn das dann alles dann wirklich über mehrere Jahre durchdiskutiert wird und fertig gemacht wird und wenn das dann auch allen erklärt wird, dass man dann trotzdem diese Themen immer wieder neu thematisiert.
Peter Peters ist also nicht auf DFB-Linie, sondern steht auf der Seite von Infantino. Und es ist ziemlich typisch, dass er die Durchführungsbestimmungen so sehr hervorhebt. Ich habe es euch in Folge 3 schon gesagt. In der FIFA wird Macht auch über Paragraphen ausgeübt. Das hier ist einfach das nächste Beispiel. Denn in Kapitel 30 Absatz 2 der WM-Durchführungsbestimmung steht: Die FIFA rüstet die Teams mit Kapitänsbinden aus und nur die dürfen getragen werden. Die Verbände wissen das natürlich und rechnen mit einer Geldstrafe. Bernd Neuendorf scheint das aber egal zu sein.
Wenn es eine Geldstrafe gäbe, andere Sanktionen, darüber müsste man natürlich dann auch in der Gruppe beraten, darüber müssten wir im Präsidium beraten. Ich persönlich, das sage ich hier so offen, ich wäre durchaus bereit, auch eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen.
Markige Worte. Kurz vor den ersten Spielen warten die Verbände noch immer auf eine offizielle Antwort der FIFA. Das nehmen manche von ihnen als Signal, dass die FIFA die Armbinde zwar nicht gut findet, aber auch nicht viel Aufhebens darum machen will. Manchmal erstickt man Protest ja auch durch Missachtung. Die Engländer sind das erste Team, das mit der One Love Armbinde antreten will. Aber kurz vor dem Spiel spielt die FIFA dann doch ihre ganze Macht aus. Der Geschäftsführer des englischen Verbands, Mark Bullingham, erzählt wenige Tage später im britischen Fernsehen, was damals passiert ist.
Wir hatten keine Erlaubnis, aber dafür würden wir eine Geldstrafe zahlen. Leider kamen am Spieltag 2 Stunden vor unserer Abreise 5 FIFA-Offizielle zu uns und sie zeigten uns ein Szenario auf, dass jeder, der die Kapitänsbinde tragen würde, mindestens verwarnt wird und dass weitere Disziplinarmaßnahmen obendrauf kommen könnten. Das Verhalten der FIFA war komplett unerhört. Wir waren frustriert und wütend.
Fassen wir das Ganze einmal zusammen. Die FIFA lässt die Verbände also wochenlang im Unklaren, was genau passieren könnte, falls sie die Armbinde tragen. Und dann, kurz vor dem ersten Spiel, droht sie doch noch mit sportlichen Sanktionen. Und zwar so kurz, dass die Engländer weder Zeit haben zu reagieren, noch sich mit den anderen abzustimmen. Dieses Spiel der FIFA ist riskant. Gelbe Karten für Kapitänsbinden, dafür gibt es keinen Paragraphen mehr. Die FIFA macht sich jetzt ihre Regeln einfach selbst. Es ist ein Moment, der den Fußball verändert. Denn soweit wir wissen, haben all die Machtspiele und Intrigen bisher keinen direkten Einfluss auf das Spiel auf dem Platz. Bei der WM 2022 bricht die FIFA aber mit diesem Prinzip und sie tut es, um Katar, den Gastgeber, zu schützen. Das kann man Erpressung nennen. Im FIFA-Rat sieht man es anders.
Wir haben ja darüber natürlich auch diskutiert und das mit der Binde war ja relativ klar, das war ja auch keine Erpressung. Es gibt ganz klare Durchführungsbestimmungen und die müssen eingehalten werden und das wusste der DFB damals auch.
Mutige Menschen hätten vielleicht trotzdem gesagt, dann nehmen wir eben die gelbe Karte in Kauf, wollen wir doch mal sehen, ob die FIFA das wirklich durchzieht. Aber die FIFA kalkuliert richtig. Die Verbände lassen es nicht drauf ankommen, sie drohen auch nicht, einfach wieder abzureisen. Innerhalb weniger Stunden zerbricht die Europäische Allianz.
Meine Damen und Herren, die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA.
Das kann man wohl sagen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat gerade seinen ersten Machtkampf im internationalen Fußball erlebt und er hat ihn verloren. Es ist eine Lektion für ihn und die anderen Europäer. Gianni Infantinos FIFA duldet keinen Widerspruch. Am Mittag vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft besucht Bernd Neuendorf gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser die deutsche Fanbotschaft in Doha. Für den Deutschlandfunk bin ich als Reporter mit dabei. Aber auch hier geht es vor allem um ein Thema, die Binde. Nur ein paar Stunden vor dem Anpfiff sagt Faeser uns Journalisten:
Ich will noch mal sagen, dass ich die Entscheidung der FIFA, die One Love-Binde zu tragen, einen großen Fehler finde. Und es ist nicht in Ordnung, wie die Verbände da unter Druck gesetzt wurden. Und das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Es ist in heutigen Zeiten völlig Unverständnis, dass die FIFA nicht will, dass man offen für Toleranz, gegen Diskriminierung eintritt. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und es ist vor allen Dingen auch den Menschen gegenüber nicht angemessen.
Die deutsche Mannschaft will trotzdem ein Zeichen setzen.
Los geht,
intern heftig diskutiert. Nicht alle Spieler sind Fans davon.
Auch gespannt, was von der deutschen Mannschaft noch kommt. So wird sie spielen.
Vor dem ersten Spiel gegen Japan hält sich das Team dann beim offiziellen Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund. In der Live-Übertragung sehen wir das nur, weil die ARD eine eigene Kamera im Stadion hat. Die FIFA zeigt das Team in ihrem sogenannten Weltbild natürlich nicht. Das Foto von den 11 Händen und den 11 Mündern geht trotzdem um die Welt.
Aber wir haben uns vorgenommen, wir bleiben auf der deutschen Mannschaft. Und können Sie es erkennen? Wir haben dieses Bild. Die Spieler haben sich den Mund zugehalten. Und das ist das, worauf auch viele gewartet haben. Wir droht mit Punktabzug beim wichtigsten Turnier der Welt. Ihr wollt uns zum Schweigen bringen. Ihr könnt uns unsere Binde nehmen, aber den Mund verbieten lassen wir uns sicher nicht. Und das ist deutlich und das finde ich sehr, sehr gut, dass die deutsche Mannschaft sich dazu durchgerungen hat, das zu machen. Eine Selbstverständlichkeit, wenn man so viele Worte verloren hat vor dem Turnier.
Und oben auf der Ehrentribüne sitzt Innen- und Sportministerin Nancy Faeser. Demonstrativ mit One Love-Armbinde, direkt neben Gianni Infantino. Es gibt ein Foto dieser Szene. Infantino steht neben Faeser, guckt in die Kamera und deutet mit seinem Finger auf die Armbinde an Faesers Arm. Er lächelt dabei ziemlich selbstgefällig, so als ob er wüsste, dass das kein guter Tag für den deutschen Fußball werden würde. Die deutsche Mannschaft verliert mit 1:2 gegen Japan und scheidet später erneut zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde aus. Faesers Auftritt verstärkt das Gefühl, das Peter Peters hat. Nämlich, dass Deutschland im Weltfußball ziemlich alleine dasteht. Was ziemlich schlecht ist, denn Deutschland bewirbt sich gerade um die Austragung der WM der Frauen 2027. Und die Entscheidung darüber treffen immer noch die Mitgliedsverbände der FIFA.
War mir schon klar, dass die Bewerbung der Deutschen für die Frauen-WM gegen Brasilien vor den 211 Ländern, dass das schwer wird.
So also stellt die FIFA Disziplin her. Wer laut ist, Kritik äußert, der geht im Zweifel bei WM-Vergaben eben leer aus. Und genau so kommt es dann auch. 2 Jahre nach der WM von Katar verliert Deutschland die Abstimmung gegen Brasilien mit 78-119. Die WM in Katar zeigt, Europa und die großen traditionellen Fußballländer, sie geben längst nicht mehr uneingeschränkt den Ton an. Die Macht im Weltfußball verlagert sich, vor allem in den Nahen Osten. Katar ist da nur ein Beispiel. Nach der WM 2022 drängt ein anderer Player immer mehr in den Vordergrund. Mit großer Unterstützung von Gianni Infantino. Es ist Saudi-Arabien. Und dahin reisen wir jetzt, um zu verstehen, warum Saudi-Arabien überhaupt so ein großes Interesse am Weltfußball hat. Maxi, in der ersten Folge hattest du Kirchenglocken aus der Schweiz dabei.
Ja.
Das hier klingt eher nach Fußballkathedrale.
Ja, das ist das Halbfinale von der Club-WM 2023. In Jeddah war das, in Saudi-Arabien, Manchester City aus England gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan. Am lautesten getrommelt haben die Ultras der Red Diamonds, aber gewonnen hat Manchester City, wenig überraschend.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir dieses Spiel anzugucken. Warum hast du das damals gemacht?
Also ich wusste auch nicht, dass es das Spiel werden würde. Ich habe einfach die Chance genutzt, die die FIFA mir gegeben hat. Die hat nämlich Anfang 2023 die Club-WM nach Saudi-Arabien vergeben. Und das war ein sehr guter Grund, damals zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, da würde ich gerne hinreisen. Denn zu dem Zeitpunkt war klar, nach der WM in Katar, Saudi-Arabien ist der nächste große Player. Und es war klar, dass die sich ziemlich bald auf eine WM bewerben wollen würden und dass Gianni Infantino da auch offen für ist. Und wenn man dann über ein Land berichtet, was sich für so ein großes Event bewirbt, dann ist es natürlich immer besser, auch mal da gewesen zu sein. Also habe ich gefragt und ich durfte dann auch tatsächlich hinfliegen und mal gucken, wie fußballbegeistert das Land so ist.
Bei der WM in Katar, da habe ich die saudischen Fans ja auch direkt aus der Nähe erlebt. Da waren sie ziemlich laut, wahrscheinlich auch, weil sie am Anfang mal gegen Argentinien und Lionel Messi gewonnen hatten. Und sie hatten natürlich eine ziemlich kurze Anreise, nur einmal quer über die Grenze. Wie war das denn dann im Land selbst?
Also das kann ich nur bestätigen, diesen Eindruck, dass die Saudis wirklich fußballbegeistert sind. Ich war vorher auch in Katar auf dieser Reise und da habe ich ein Ligaspiel besucht, Zweiter gegen Vierter, also eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Das Spiel hat aber nicht in einer der großen WM-Arenen stattgefunden, die stehen praktisch immer leer, sondern in einem Stadion für 10.000 Leute und das war auch nur zur Hälfte gefüllt. Und davon hatte auch wahrscheinlich die Hälfte auch einfach Freikarten bekommen. Also die sind da kostenlos rein. Und ein paar Tage später war ich in Riad, also in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, und habe da ein Spiel der saudischen Liga besucht. Und das war wirklich was anderes. Da waren 25.000 Fans da, die hatten Pyro. Also mit allem drum und dran haben die da das Spiel abgefeiert. Und auch bei der Club-WM habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die sich wirklich ehrlich gefreut haben, solche Top-Mannschaften zu sehen. Wie zum Beispiel Ziyad hier bei dem Halbfinale.
I think this is history, what we are seeing.
Wir sehen zum ersten Mal Manchester City in Saudi-Arabien. Das ist historisch. Diese Club-WM bedeutet uns viel. Und das ist erst der Start für die WM der Nationalteams, die, so Allah will, nach Saudi-Arabien kommt.
Ja, also Ziyad hat damals auch schon gehofft, eine richtige Fußball-WM, also nicht nur eine Club-WM, sondern eben eine große WM im eigenen Land zu sehen. Und ich habe da auch schon auf der Reise gedacht, wenn man die Menschenrechtslage und das Klima mal ausblenden könnte in einer idealen Welt, ja, dann wäre Saudi-Arabien rein von der Begeisterung der Menschen dort echt ein sehr guter WM-Gastgeber. Und es ist nicht nur Fußball. Saudi-Arabien hat auch in diverse andere Sportarten investiert. Formel-1-Rennen finden da statt. Sie haben in Golf investiert. Da wurden gerade die Mittel für die LIV-Golf-Serie aber eingestellt. E-Sport ist auch ganz wichtig in dem Land. Also da sprechen wir über viele, viele Milliarden Dollar, die das Land in den vergangenen Jahren in Sport investiert hat und eben auch in den Fußball.
Das kann man sich da ja auch leisten. Dank des Öls ist genügend Geld vorhanden. Aber warum geben Sie das ausgerechnet im Sport aus?
Da gibt es mehrere Gründe für. Darüber habe ich mit Stanis Elsborg gesprochen. Wir haben ihn ja ganz am Anfang der Episode auch schon gehört, als er über die Pressekonferenz von Infantino in Katar geredet hat. Er arbeitet für die dänische Organisation Play the Game und hat sich da mal die ganzen Investments von Saudi-Arabien im Sport genau angeguckt und was dahinter steckt.
Saudi-Arabien will auf jeden Fall seine Wirtschaft diversifizieren. Sie versuchen, eine Tourismus- und Entertainment-Industrie im Land aufzubauen. Sie wollen sich als modernes Ziel für Touristen präsentieren und der Sport ist einer der schnellsten Wege dafür.
Und diese Investitionen, die folgen auch einem klaren Plan, das ist die Vision 2030. Und es gibt noch andere Gründe dafür, dass Saudi-Arabien in Sportevents investiert. Es geht auch darum, den Ruf des Landes international zu verbessern, also zum Beispiel von der Menschenrechtslage abzulenken, zum Beispiel davon abzulenken, dass Saudi-Arabien den Journalisten Jamal Khashoggi umgebracht hat. Und Sport ist auch ein sehr guter Weg, um Kontakte zu knüpfen zu Politikern, Unternehmen und auch Medien.
Sich selbst in einem guten Licht darzustellen, das haben wir bei vielen Sportgroßereignissen, das gilt auch für Deutschland beispielsweise. Was aber will Saudi-Arabien auch nach innen raus für die eigene Bevölkerung erreichen?
Das fand ich am spannendsten an der Reise, dass ich das kennengelernt habe, was eben Fußball für die Menschen da bedeutet. Und das habe ich da dann auch erst gelernt, dass in Saudi-Arabien für viele Jahre Freizeitspaß eigentlich verboten war. Also Kino, Konzerte, das war alles verboten aus religiösen Gründen. Fußball war aber erlaubt, der Fußball der Männer. Und das erklärt, dass so viele Leute den Fußball da so lieben, weil es war für lange Zeit wirklich das einzige Entertainment. Jetzt ist das anders und jetzt ist eben das Bedürfnis bei den jungen Saudis auch so groß, alles zu erleben, was man eben erleben kann. Und Mohammed bin Salman, der Kronprinz, der versucht eben genau dieses Bedürfnis dann auch zu befriedigen. Und dazu gehören auch diese Investitionen in den Sport und in den Fußball mit dazu. Und im Weltfußball ist das Geld ja dann auch immer gerne gesehen.
Das stimmt natürlich. Danke, Maxi, dass du uns diese Eindrücke geliefert hast von deiner Reise nach Saudi-Arabien und uns ein bisschen erzählt hast von den Motiven, die Saudi-Arabien auch hat, jetzt so viel Geld in den Weltsport zu investieren. Aber warum hat auch die FIFA und damit Gianni Infantino ein Interesse eine Partnerschaft mit Saudi-Arabien einzugehen. Auch dazu hat uns Dennis Elsborg noch was gesagt.
It's money and it's of course also expanding football all around the world.
Es geht ums Geld und natürlich auch darum, den Fußball weltweit zu verbreiten. Das sind die zwei Hauptgründe, warum der Nahe Osten so wichtig für die FIFA ist. Und ich glaube, dass die FIFA bald auch wieder in Richtung Asien, gerade China, gucken wird. Sie sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mehr Geld auf die Konten der FIFA zu holen.
So they are always looking for new opportunities to get more money into the FIFA bank.
Das wird euch in der vierten Folge nicht mehr so richtig überraschen. Das Motiv der FIFA heißt meist Geld. Das war ja auch das Versprechen von Gianni Infantino 2016 in seiner Wahlkampfrede. Mehr Geld für die Nationalverbände.
The money of FIFA is your money.
Das Geld der FIFA ist euer Geld. Es ist nicht das Geld des FIFA-Präsidenten. Ihr seid die nationalen Verbände. Und das Geld der FIFA muss für die Entwicklung des Fußballs dienen und für nichts anderes.
Und man kann ja von Gianni Infantino halten, was man will. Dieses Versprechen hat er eingelöst. Ich nenne euch zwei Zahlen, um das zu belegen. 2016, als Infantino ins Amt kommt, schüttet die FIFA 428 Millionen Dollar an Entwicklungshilfe aus für die nationalen Verbände. 2024 sind das schon 702 Millionen Dollar. Kann man nicht meckern. Aber damit dieses System funktioniert, muss das Geld für die Verbände ja irgendwo herkommen. Und da wären wir beim Wüstengold der FIFA.
Wenn man ein Patronagesystem aufbaut, dann ist das System darauf angewiesen, dass riesige Geldsummen in die Organisation fließen und dann so umverteilt werden, dass sie dem Präsidenten zugutekommen. Genau das hat Saudi-Arabien getan. Es hat riesige Geldsummen in die FIFA gepumpt.
Das ist die Erklärung von Nick McGean. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Fair Square und beobachtet Saudi-Arabiens Investitionen in den Weltfußball seit Jahren. Verkürzt kann man also sagen, Infantino braucht das Geld, Saudi-Arabien hat das Geld. Eine Hochzeit in 1001 Nacht. Infantino ermöglicht das übrigens sein nächstes Machtmanöver. 2022 bei der Fußball-WM in Katar verkündet Infantino, dass er ein Jahr später wieder zur Wahl antreten will. Alle denken, das ist dann die letzte Amtszeit für Infantino und danach für ihn Schluss. Denn in den FIFA-Statuten gibt es eine Amtszeitbegrenzung. Mehr als drei Perioden gehen nicht. Also machen wir doch einfach mal eine Runde FIFA-Mathe. Infantinos erste Amtszeit läuft von 2016 bis 2019. Danach von 19 bis 23 die zweite. Und von 2023 bis 27 wäre das dann also die? Falsch gedacht. Infantino zählt nämlich anders. Die erste Periode von 2016 bis 19 ist nur das Zuendeführen der schon begonnenen Amtszeit von Sepp Blatter. Keine volle Periode, zählt also nicht. Die zuständige Fachabteilung der FIFA untermauert diese Argumentation mit juristischen Argumenten und präsentiert das dann auch dem FIFA-Rat mit Peter Peters.
Und der Vortrag war so, dass ich davon überzeugt war, von der inhaltlichen Ebene, dass die Statuten das eben so regeln. Aber es ist ja schon merkwürdig, wenn sich alle dann aufregen über eine Interpretation von Statuten, aber keiner stellt einen Antrag auf Änderung der Statuten, weil sie alle finden, das ist so richtig.
Und so nickt der FIFA-Rat den Vorschlag ab. Infantino könnte bis 2031 FIFA-Präsident bleiben, dann wären es 15 Jahre. Nach den schlechten Erfahrungen unter Sepp Blatter und seinen Vorgängern sollte diese Amtszeitbeschränkung eigentlich verhindern, dass ein Präsident überhaupt noch mal so lange im FIFA-Büro sitzen darf. Auch diese Reform von 2016 hat sich jetzt also erledigt. Jetzt kann er sich daran machen, Saudi-Arabien das größte Geschenk zu machen, was er überhaupt zu geben hat. Die Ausrichtung einer Fußball-WM. Am 4. Oktober 2023 sitze ich am Nachmittag im Deutschlandfunk. Meine Schicht hat gerade erst angefangen. Da erscheint auf einmal am oberen Rand von meinem Bildschirm ein rotes Band, eine Eilmeldung kommt. Schnell kommen noch mehr. Alle aus Südamerika. Der Präsident des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL hat nämlich kurz vorher in Paraguay etwas Wichtiges verkündet.
Y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz. Sigo con ganas de bailar.
Ich muss Ihnen sagen, dass ich äußerst glücklich bin. Ich habe immer noch Lust zu tanzen. Ich denke, es gibt viele Gründe zu feiern und vor allem denjenigen zu danken, die es möglich gemacht haben, dass die 100-Jahr-WM im Centenario-Stadion beginnt.
Das heißt also, 100 Jahre nach der ersten Fußball-WM in Uruguay werden 2030 wieder ein paar WM-Spiele in Südamerika stattfinden. In Uruguay, Argentinien und Paraguay. Aber schnell stellt sich raus, es sind nur ein paar Spiele. Es kommen nämlich noch mehr Eilmeldungen rein. Die meisten Spiele dieser WM 2030 sollen an Spanien, Portugal und Marokko gehen. Ich brauche ein bisschen, um zu kapieren, was da gerade passiert. Die FIFA hat also entschieden, dass die Weltmeisterschaft 2030 in 6 Ländern auf 3 Kontinenten stattfinden wird. Eigentlich gibt es damals ein Duell zwischen der südamerikanischen Bewerbung und einer gemeinsamen Bewerbung aus Europa und Afrika. Auf einmal aber wird ein absurdes Konstrukt geboren, das es in der Geschichte des Weltfußballs noch nie gegeben hat. Und dann meldet sich Saudi-Arabien und der Wüstenstaat verkündet, man will sich um die WM 2034 bewerben. Und jetzt ergibt das alles auch Sinn, sofern man bei der FIFA davon sprechen kann. Thomas Kistner hat schon vor dieser Verkündung etwas hinter den Kulissen gehört, dass sich da etwas anbahnt.
Ich muss ja, wenn ich den Weg freimachen will für Saudi-Arabien, muss ich ja erstmal alle abräumen, die vorher dran wären. Wenn man das Ganze sich in einem Rotationssystem vorstellt. Also musste Europa, Südamerika und Afrika mussten abgeräumt werden.
Das Rotationsprinzip müssen wir mal kurz erklären. Das soll nämlich eigentlich sicherstellen, dass die WM nicht ständig auf den gleichen Kontinenten stattfindet. Also die WM jetzt, 2026, die findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Bedeutet nach FIFA-Rotationssystem, 2030 und 2034 ist Nordamerika damit aus dem Rennen. So, und dann gehen wir das Ganze jetzt mal durch, wer 2030 ja alles dabei ist. Südamerika, Afrika und Europa. Das heißt, sie alle und Nordamerika sind raus für 2034 und es bleibt nur eine einzige realistische Option. Asien. Der Verband, zu dem Saudi-Arabien gehört. Und weil die sofort eine Bewerbung aus der Schublade ziehen können, haben alle anderen Kontrahenten keine Chance mehr. Es ist das nächste sportpolitische Meisterstück von Gianni Infantino.
I mean that I have been following this quite closely for many years. I have to say, I had no imagination that they would do it like they did.
Und auch Stanis Elsborg, der Sportpolitik-Experte aus Dänemark, hätte sich das nicht vorstellen können, dass die FIFA und Saudi-Arabien sowas gemeinsam orchestrieren.
To me it looks like the most coordinated strategy from both Saudi Arabia and FIFA.
Für mich sieht das doch sehr nach einer koordinierten Strategie von Saudi-Arabien und der FIFA aus, auch wenn sie das nie zugeben würden. Ich war überrascht, dass sie das so öffentlich gemacht haben und niemand innerhalb der FIFA Fragen gestellt hat.
They did it quite openly. And no one really questioned it within FIFA.
Daran haben wir uns inzwischen ja schon gewöhnt, dass da alles einfach durchgewunken wird. Die offizielle Vergabe findet dann im Dezember 2024 statt. Ein paar Tage vorher klingelt mein Telefon. Steffen Simon ist dran, der Pressesprecher von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Er lädt mich, wie viele andere Berichterstatter, zu einem Hintergrundgespräch ein in die DFB-Zentrale nach Frankfurt. Und dort sitze ich dann am Tisch und höre zu, was Neuendorf zu sagen hat. Er will sich erklären, wir sollten vielleicht besser sagen, rechtfertigen. Denn der DFB hat beschlossen, die Vergabe der WM nach Saudi-Arabien zu unterstützen.
Weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir den Einfluss, den wir haben und den wir geltend machen wollen, hier anbringen müssen. Dass wir uns nicht aus dem Spiel nehmen, wenn es darum geht, Verbesserungen der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien herbeizuführen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, hätten wir hier mit Nein gestimmt, uns enthalten, würden wir dieses Turnier boykottieren, dass wir uns isoliert hätten, weil es gibt eine überragende Mehrheit für Saudi-Arabien und eine große Zustimmung zu diesem Turnier.
2 Jahre zuvor hatte Neuendorf in Katar ja den Machtkampf mit Infantino verloren, den um die One Love Kapitänsbinde. Jetzt ist er auf FIFA-Kurs. Inzwischen sitzt er auch im FIFA-Rat, trägt dort die Entscheidung mit und bekommt ganz nebenbei dafür 250.000 US-Dollar. Über all das hätte ich gerne mit Bernd Neuendorf nochmal in Ruhe gesprochen. Aber ein Interview hat er abgelehnt. Auch die schärfsten Kritiker sind jetzt ruhig in diesen Tagen vor der Weltmeisterschaft. Niemand will mehr etwas riskieren, schon gar nicht, wenn man sportliche Ambitionen hat. Kein Wunder, dass Gianni Infantino so seine Pläne immer leichter durchziehen kann. Wirkliche Konsequenzen scheint er nicht befürchten zu müssen. Und jetzt will er ja die Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 34 vergeben. Formal ist dafür der FIFA-Kongress verantwortlich. Aber wozu eine Präsenzveranstaltung abhalten, wenn sowieso alles klar ist?
It is a great pleasure to welcome you virtually to this extraordinary FIFA Congress.
Also findet der FIFA-Kongress digital statt.
And it will be just that, extraordinary. So welcome, bienvenue.
Gianni Infantino steht alleine hinter einem Pult und hinter ihm eine ganze Leinwand voller kleiner Videokacheln, aus denen die Vertreter der Nationalverbände mehr oder weniger interessiert rausgucken. Und dann wird so abgestimmt, wie Gianni Infantino es am liebsten hat, mit Applaus.
If you agree, please, acclamation.
Ob der DFB da in seiner briefmarkengroßen Kachel mitklatscht oder nicht, es hätte wohl niemand bemerkt.
Wonderful. The vote of the Congress is loud and clear.
Wunderbar. Die Wahl des Kongresses ist laut und klar. Danke an alle Teilnehmer. Ich checke einmal kurz mit den Wahlprüfern. Ist alles gut? Ja. Perfekt. Die Wahlprüfer bestätigen das auch. Damit erkläre ich die Abstimmung für beendet und wir können zur Verkündung kommen.
Dann zeigt uns Infantino wieder einmal seine Schauspielkünste. Er öffnet die übergroßen Umschläge mit gespanntem Blick, so als ob er nicht wüsste, welches Ergebnis gleich kommen wird.
Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk, Mabruk to our friends in Riyadh.
Für Gianni Infantino ist wieder mal alles nach Plan gelaufen. Jetzt kann sich der FIFA-Präsident um die nächste WM kümmern und darum, dass der Gastgeber bei Laune bleibt.
I have a great relationship. I'm really lucky. I have a great relationship with President Trump, who I consider really a close friend.
Gianni Infantino und Donald Trump. Es ist ein Duo, das seit einem Jahrzehnt die Welt und den Fußball prägt. Die WM 2026 ist ihr gemeinsames Projekt.
You wanted to have it there and I wanted to have it there and we really did it before we came to office. Before I got into office, we did that one.
Gianni Infantino und Donald Trump. Es ist ein Duo, das seit einem Jahrzehnt die Welt und den Fußball prägt. Der eigentlich neutrale FIFA-Präsident als Gehilfe der USA. Aber das geht nicht anders. Denn ohne die USA wäre Infantino kein FIFA-Präsident geworden. Jetzt muss er seinen Teil des Deals einhalten. Das war Behind the Games Gianni Infantino. Folge 4 Wüstengold. Ein Podcast von Maxi Rieger und mir, Matthias Friebe. Recherche: Thomas Kistner, Maxi Rieger und Matthias Friebe. Head-Autor: Maxi Rieger. Redaktionelle Mitarbeit: Olivia Gerstenberger, Arne Lichtenberg, Khaled Naha, Viktoria Reit, Lukas Thiele, Julian Tilders, Sebastian Trepper. Sounddesign, Musikauswahl und Produktion: Uwe Bräunig. Redaktion: Astrid Ravohl und Marina Schweitzer. Grafik: Uta Oettel. Und ein besonderer Dank an Taina Grünzig. Eine Deutschlandfunkproduktion 2026.